Sie eilt von Leere zu Leere, von Ruine zu Ruine, von Erinnerung zu Erinnerung. Sie geht in den Tiergarten, dorthin, wo sie mit Steven saß, als er im Kinderwagen lag, aber da sind nur noch Schutthaufen, Reste vom alten Bunker, die Straßenbahn hört einfach auf. Die Welt hört da auf, schreibt sie. Auf eine Bank im Grün will sie sich setzen, aber es gibt weder Bank noch Grün, nur Müll und verwelktes Gestrüpp. Eine Frau trifft sie, vielleicht 55, aus Ost-Berlin ist sie für einen Tag herübergekommen. Sie sucht eine Bank wie Mascha, findet keine. Sie erzählt, dass sie in den Zoo wollte, aber statt einer Mark, die es für West-Berliner kostet, verlangen sie von Ostlern 2 Ostmark. Und wer hat schon so viel, fragt sie. Und Mascha bietet an, ihr eine Mark zu schenken. Misstrauisch fragt die Frau, warum Mascha das wohl tun sollte. »Na ja, zum Beispiel, weil sie die übrig habe«, sagt Mascha. Sie kommen ins Gespräch.
»Und ich sagte ihr, ich bin nämlich eine Jüdin, eine von denen, die rechtzeitig weggingen.« »Ach, da gratuliere ich Ihnen aber, dass Sie am Leben sind, eine Jüdin. Ja, ich hätte Sie versteckt, wenn Sie zu mir gekommen wären.« Ich war nicht so sicher. »Gott gebe Ihnen Gesundheit und alles Gute, das ist alles, was ich für Sie tun kann, Ihnen das wünschen«, sagte sie, als ich ihr das Billett zum Zoo zahlte.
Sie hatte sich ja, ganz am Anfang ihrer Reise, auf Tapferkeit verpflichtet. Das Gute sehen, vor Schlechtem möglichst die Augen abwenden. Ihr heller Blick, das ist doch ihre große Kunst. In diesen Tagen in Berlin fällt es ihr schwer. Immer wieder versichert sie Chemio schriftlich, es gehe ihr gut. Es gehe ihr gut, wie damals. Ihr erster Satz an Silvester an Bord der America, als es auch nur so halb stimmte und sie es als Beschwörungsformel an sich selbst zurück ans zurückgelassene Ufer schickte. Ihre erste Karte aus Berlin schreibt sie, auf dem Postamt Lietzenburger Straße, unserem Postamt. Jenes Postamt also, Adresse ihrer Liebesbriefe, Ort der postlagernd aufbewahrten Liebe. Den gibt es noch, unversehrt. Und sie beginnt die Postkarte mit der Formel »Chemiolein, mir geht es gut«. Und so versucht sie tapfer, ihrer eigenen Gefühlsbeschreibung gerecht zu werden, das Glück zu finden, durch Laufen, Suchen, auf Träumen gehen, heraufbeschwören einer Wirklichkeit, die nicht mehr wirklich ist. Immerhin in Dahlem ist es schön wie einst. Die Häuser, die Natur, hier kann man sich noch vorstellen, dass das Leben weitergeht, dass man hier leben könnte. Hier erkundigt sie sich auch gleich nach den Mietpreisen, ach, gar nicht so teuer. Sekundenschnell scheint sie wieder bereit, die Koffer zu packen und Chemio und Steven zu sich zu rufen. West-Berlin ist bitterarm, der Osten noch viel ärmer. Der Status der in 4 Sektoren aufgeteilten ehemaligen deutschen Hauptstadt ist immer noch heikel und schwankend. Offiziell gehört West-Berlin nicht zum bundesdeutschen Staatsgebiet. Die Blockade des westlichen Teils der Stadt durch die sowjetische Armee, mit deren Hilfe die Stadt ausgehungert und die Verbindung nach Westen dauerhaft gekappt werden sollte, liegt 7 Jahre zurück. Berlin ist das Symbol einer in 2 Machtblöcke aufgeteilten Welt. Hier stehen sich die Mächte des Ostens und des Westens unmittelbar gegenüber. Ständig kommt es zu Versuchen, den Status der Stadt zu verändern. Im März 1956 tagt zum ersten Mal der Deutsche Bundesrat im Westteil der Stadt. Ein Verstoß gegen das 4-Mächte-Abkommen klagen die Sowjets, da Berlin nicht Teil der Bundesrepublik ist. Die Sitzung findet trotzdem statt. Im Februar hatte der sowjetische Staats- und Parteichef Nikita Chruschtschow in Moskau, für die westliche Öffentlichkeit völlig unerwartet, auf dem 20. Parteitag der KPDSU in einer schonungslosen Rede einige der Verbrechen seines Vorgängers im Amt, Josef Stalin, aufgedeckt und angeprangert. Schuld an den Verbrechen sei dieser jedoch allein und der Personenkult, der um ihn betrieben worden sei. Das System des Staatssozialismus bleibe davon unberührt. Zunächst war die Rede Chruschtschows nur den beim Parteitag anwesenden Funktionären bekannt geworden. Aber die Enthüllungen waren so ungeheuerlich und die Tatsache, dass die Distanzierung vom Generalsekretär selbst verkündet wurde, so revolutionär, dass sie auch in der Sowjetunion und im ganzen Ostblock nicht lange geheim bleiben konnte. Wenige Wochen später veröffentlichte die New York Times die geheime Rede. Treue Stalin-Anhänger in allen Ländern des Ostblocks brachen auf der Straße in Tränen aus, Stalin-Denkmäler wurden abgebaut, Stalin-Bilder abgehängt. In der DDR, dem treuesten Vasallen der Sowjetunion, war man jedoch erstmal zurückhaltend. In diesem Jahr erscheint auch ein Roman, der das Leben der Menschen in der Sowjetunion unter Stalin eindrucksvoll schildert und das beginnende Zeitalter schon hoffnungsvoll im Titel trägt: Tauwetter. Ilja Ehrenburg, der russische Autor, hatte Anfang der 20er Jahre in Berlin gelebt und im romanischen Café geschrieben. Für die beiden deutschen Staaten und für Berlin bedeutete die sowjetische Selbstkritik und die ganze neue Linie aber zunächst keine Entspannung. Beide Landesteile rüsten auf und gründen, zum Teil gegen heftige Proteste in der Bevölkerung, vor allem im Westen, wieder eine Armee. Die Bundeswehr im Westen und die Nationale Volksarmee in der DDR. Aber es gab noch keine Mauer. Berlin war geteilt, aber man konnte am selben Tag von der einen Welt in die andere spazieren, vom Kapitalismus in den Kommunismus, von Ost nach West und wieder zurück. Am zweiten Abend spaziert Mascha schon mal Richtung Potsdamer Platz, an die Grenze. Der Wachtposten sagt zu ihr: »Rübergehen können Sie, aber auf eigenes Risiko.« »Was da passiert, wissen wir nicht. Die von drüben kommen ja auch her.« »Sehen Sie das Kino? Da kommen sie her von Ost-Berlin und gehen in Kientop.« Mascha bleibt erst mal in ihrem Westen. Da gibt es ja auch wahrlich noch genug zu suchen und nicht zu finden. Schon am zweiten Tag ruft sie beim Radio an, beim Sender Freies Berlin. Ein Kontakt war vorher schon angebahnt. Thilo Koch, ein junger Journalist, Jahrgang 1920, der später für die ARD im Fernsehen die Sendung Weltspiegel mitbegründen und als Fernsehkorrespondent aus Washington berichten wird, meldet sich am Telefon freudig mit den Worten: »Ich begrüße ihn«, weil er wohl ahnte, welches Idiom Mascha gern wieder hören würde nach all den Jahren. Dabei war er aus Sachsen, aber mir zuliebe zog er sein bestes Berlinisch an. Noch am selben Abend holt er sie mit dem Auto ab und fährt mit ihr ins elegante Restaurant Kopenhagen. Endlich darf sie wieder schwelgen. Denn neben all dem Elend der Menschen hatte sie doch das Essen seit ihrer Ankunft besonders deprimiert. Das kleinste Lammkotelett der Welt war ihr serviert worden, im Café so wenig Milch im Café, dass er sich kaum hell färbte, alles mickrig, ärmlich, wenig. Eine Stadt hat das Hungern gelernt. Ganz anders dagegen sieht es hier im Kopenhagen aus, wo wir bei Aquavit auf Eis, Lobsterschwänzen und Ananas und dänischem Bier über alles in der Welt sprachen. Aber bevor es um die ganze Welt geht, möchte Thilo Koch mit der jüdischen Exilantin und US-amerikanischen Staatsbürgerin doch erstmal kurz über Deutschland sprechen und über sich. Mascha fasst Kochs Bekenntnisse im Brief an Chemio zusammen.
»Falle nicht um. Er war ein Hitlerjunge«, sagte er mir. »Und mit 17 Jahren, als die Kristallnacht November 1938 losging, da kam seine Bekehrung. Und seitdem hat er nur gegen Nazitum etc. gekämpft. Was stimmt. Und auch heute sagt er: Wir Deutschen sind ja ein hoffnungsloses Volk. Gut werden kann das nicht. Aber versuchen muss man, zu verhindern, dass es zu böse wird.«
Mascha war, wenn ihr Menschen sympathisch waren, stets und gern zu Blitz-Entnazifizierungen bereit. Was stimmt, damit war die Sache für sie erledigt. Eine besonders schwere Prüfung ihrer Berlin-Liebe stand ihr noch bevor. Ihr erster Gang hatte sie ja in der ersten Nacht zu ihrem alten Bleibtreuhaus geführt, das auf so wundersame Weise stehen geblieben war. Wie in ihren Träumen, unversehrt. Um Mitternacht wollte sie natürlich nicht klingeln, obwohl sie wirklich schrecklich ungeduldig war. Jetzt aber ist es soweit. Und sie beschreibt ganz genau, wie diese ganz besondere Heimkehr so gewesen ist.
»Ging rauf in Bleibtreustraße 1011. Die Treppe kahl. Die dicken Teppichnägel zeigen nur an, wie dick der Teppichbelag mal war. Heute ist der Parkettboden der Treppen grau, und hat seit damals kein Bonawachs gesehen. Die Türen verschmiert, der Fahrstuhl zittert so, dass man lieber zu Fuß geht. An unserer Tür, ich erkenne den Briefkastenschlitz und die Klingel, stehen zwei Schilder. Bremer, Granz. Ich läute. Eine hagere Frau, etwa 40, macht auf. Dienstmädchentyp. Aber sie ist die Dame. Auf dem Boden im Nebenzimmer spielt ein Baby. Es riecht nach Windeln und Kohl und Piefke-Haushalt. Die Möbel, ich kann nur durch eine schmal geöffnete Tür hineinsehen, wirken portierhaft. Ich trage ihr mein Verslein vor. Zu Besuch in Berlin, wohnte hier vor 20 Jahren und versprach meinem Kind, das hier geboren wurde, die Räume nochmal zu besuchen. Ob ich wohl eine Minute rein könnte? Sie schlägt mir die Tür ins Gesicht mit einem knochenharten »Nein, nicht möglich«. Mein Heimweh nach Berlin ist ein bisschen gedämpft.
Vielleicht hatte sie auch einfach etwas zu sehr auf den Engel vertraut, der verlässlich neben ihr geht auf ihrer Reise in die Vergangenheit. Vielleicht hatten die letzten Wochen sie zu euphorisch gemacht. Hatte sie wirklich geglaubt, sie könnte einfach an ihr frühes Leben anknüpfen, an ihre Triumphe, ihre Liebe, ihren Ruhm, hineinspazieren in die Welt von gestern und sie mit Optimismus und sonnigem Gemüt und Bereitschaft zu verzeihen in die Welt von heute und morgen verwandeln? Wie hält man sich an Wunder, wenn sie ausbleiben? Wie weckt man Gott, wenn er wieder schläft? Was hast du erwartet, Mascha, als du an deiner alten Wohnungstür geklingelt hast? Ein fröhliches »Herein, da sind sie ja wieder, wir haben so lange auf sie gewartet«? Jeder Mensch hat seine eigenen Erinnerungen. Wir können die anderen nicht in unsere hineinzwingen. Höchstens für kurze Augenblicke. Mit einem Gedicht zum Beispiel. Aber was, wenn niemand liest, niemand zuhört? Oder man selbst gerade kein Gedicht zur Hand hat? Es ist jetzt Ihre Wohnung, Mascha. Da hilft auch deine sekundenschnelle Verachtung nichts. Piefke-Haushalt, Dienstmädchentyp, portierhafte Möbel. Verachtung ist eine Waffe, wenn Dichtung und Liebe und Wunderglaube nicht mehr weiterhelfen. Sie dient aber nur zum Selbstschutz, nicht zum Angriff. Sie öffnet keine Tür. Und so denkt sie schon wieder an die Abreise aus ihrem Berlin. Der Innensenator, den sie wegen ihrer und Chemios Antrag auf Entschädigung persönlich sprechen wollte, ist im Urlaub. Das kann dauern. Sie hat in kürzester Zeit jeder Berliner Zeitung und auch den großen Radiosendern Interviews gegeben. Die Stadt und ihre lesenden und hörenden Bürger wussten also Bescheid. Aber sonst hält sie hier nicht mehr viel. Es wird ein anderes Stück gespielt und der ganze Zauber ist fort, schreibt sie an Chemio. Und auch die Berliner wollen fort. Viele, die sie trifft, wollen in den Westen. Es ist zu hart hier, zu arm, zu zerstört, zu abgeschnitten von der Welt, und bedrohlich ist es jeden Tag hier, an der Front der Weltmächte schließlich auch.
Die Gesichter. Die Gesichter. Nirgends außer in Berlin sah ich so viele misstrauische Gesichter, so viel verhärmte Gesichter und Augen, denen man Schreckliches ansieht, das sie sahen und selber durchmachten. Nein, besser sind sie nicht geworden durch den Krieg. Und alles vorher und nachher.
Gut, ein paar Tage bleibt sie noch. Sie wollte sich hier ja auch noch ein wenig nach Lea umsehen, der verschwundenen kleinen Schwester, deren ungewisses Schicksal die Mutter in tiefe Depressionen gestürzt hat. Gerade in den vergangenen Wochen hat sich der Zustand der Mutter zu Hause in Israel dramatisch verschlechtert und sie hat sich einer Elektroschocktherapie unterzogen. Die jüngste der Schwestern, Rachel, hatte Mascha brieflich darüber unterrichtet und in große Sorge versetzt. Um im Zweifelsfall wenigstens Gewissheit über das Schlimmste zu erhalten, hatte Mascha Leas Geburtsschein mit nach Berlin genommen. Hoffnung hatte sie eigentlich keine. Seit 20 Jahren hatten sie alle nichts von ihr gehört. Was sie wussten, war, dass sie im April 1933 ihrem Mann, dem Bakteriologen und kommunistischen Funktionär Herbert Pelz, der in der Weimarer Republik kurzzeitig den Kommunistischen Studentenbund geleitet hatte, nach Moskau gefolgt war. In Berlin hatte sie als Sekretärin und Korrespondentin verschiedener Handelsfirmen gearbeitet. In Moskau hatte ihr Mann ihr zunächst eine Arbeit bei der Internationalen Roten Hilfe vermittelt, dem kommunistischen Gegenstück zum Roten Kreuz. Später arbeitete sie in einem medizinischen Labor. Doch dann hörten sie nichts mehr von ihr. Und Anfang dieses Jahres waren die allerletzten deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurückgekehrt. Auch dann kein Wort, keine Nachricht von Lea. In diesen Tagen lud Walter Kahnert, Verleger, ehemaliger Rowohlt-Mitgeschäftsführer, Mitbegründer des Berliner Presseclubs, sie zu einer Party zu sich nach Hause ein. Journalisten, Schriftsteller waren da. Mascha stieß erst um 12:30 dazu, war vorher noch im Theater gewesen, wie fast jeden Abend in Berlin. Die Stimmung war schon prächtig. Es war fast wie in Hamburg. Sie tranken Sekt und Dry Martinis bis morgens um 6. Das war der 15. März. Für den kommenden Abend war sie schon auf die nächste Party eingeladen. Thilo Koch hatte versprochen, ein kleines Fest ihr zu Ehren zu veranstalten. Die ganze Westberliner Kulturgesellschaft würde er um sie versammeln. Es würde herrlich werden. Zwischen zwei Partys also liegt Mascha Kalecko in ihrer Pension in tiefem Schlaf. Da klingelt das Telefon. Das Wunder ist dran. Hier ist eine gute Freundin von ihrer Schwester Lea. Mascha zittert, schweigt, heult wie ein Untier. Wo sie lebt, will sie wissen, ob sie zu ihr kann und wann. Och, die lebt etwa eine Stunde weit weg, und wenn Sie wollen, nehmen wir sie gleich im Wagen mit, sagt die Anruferin. Selbst kommen könne Lea nicht, sie erhole sich gerade von einer schweren Fußoperation. 10 Minuten habe sie gebraucht, um mit zitternder Stimme ihre Adresse zu buchstabieren, schreibt Mascha später an Chemio. Schließlich gelingt es ihr, und weitere 10 Minuten später ist die Stimme selbst in Maschas Pension und nimmt sie mit. Zu Lea, der Kleinen, Puttel, wie sie von ihrer Familie immer genannt wurde. Für Puttel hatte Mascha in ihrem ersten Buch ein Gedicht geschrieben.
Einem Kinde im Dunkeln. Gib mir deine kleine Hand. So, nun bist du nicht allein. Kind, du sollst nicht einsam sein mit dem Schatten an der Wand. Fällt der Abend auf die Welt, kühlt die Sonne langsam aus. Schläft die Wolke hinterm Haus, nicken Blümlein auf dem Feld. Sternlein glimmen langsam schon, Wind nach unserem Fenster zielt. Und der Abendengel spielt mit dem blassen Mondballon. Leise, leise rauscht der Baum, Äuglein singt. Nun ruhst du brav. Segne dich ein guter Schlaf, segne dich ein schöner Traum.
Leas Freundin hatte das Foto und den Bericht in der Konstanze gesehen, war daraufhin zu den Redaktionen der Berliner Tageszeitungen gelaufen, um zu erfahren, wo Mascha lebte. Sie sei abgereist aus Berlin, hieß es, aber zur Sicherheit gab man ihr die Telefonnummer, unter der man sie zuletzt erreichen konnte. Und jetzt ist sie mit dem Auto zum Kudamm gekommen, ein befreundetes Ehepaar dabei. Sie werden die beiden Schwestern in Ost-Berlin zusammenbringen. Mascha schreibt am nächsten Tag einen langen Brief, der gleichzeitig an Rachel in Israel und in Kopie an Chemio in New York geht.
Woher ich die Kraft nehme, selbst für diesen einen Brief? Das weiß Gott. Denn es ist ein Wunder geschehen. Ich habe Lea gefunden.
Sie ist dann nicht zu ihr gefahren, schreibt sie. Sie ist auf Tränen zu ihr geschwommen. Und nun dürft auch ihr heulen. Sie sind den ganzen Tag zusammen, reden unentwegt durcheinander. Mascha hat Fotos dabei, die sie Lea zeigt. Sie habe eine gute Stellung, gute Freunde. Sie ist herrlich wie immer. Ein Engel. Mascha trinkt eine halbe Flasche Wodka aus, auf nüchternen Magen, denn wer kann essen? Redet, 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 fragt, staunt, schaut, weint, plant sofort den großen, alle vereinenden Familiensommer.
Wir planen, wenn der Sommer kommt und mein Chemio, vielleicht ein bisschen zusammen zu verreisen, wohin auch du kommen könntest, Rachel. Ja, es ist natürlich wahnsinnig, sich so viel Glück zu wünschen, aber ich tu's halt. Auf die Gefahr hin, dass es Wirklichkeit wird. Erst muss man träumen, sag ich immer.
Die Mascha-Formel. Dem Leben voranträumen. Es weiß ja von selbst sonst gar nicht, welche Richtung es einschlagen soll. Es beginnen traumhafte Tage in Berlin. Mascha ist verliebt in die totgeglaubte Schwester. Vergessen die Rollen der Kindheit, Leas Status als Liebling der Mutter, der Neid, das sich zurück und in den Schatten gesetzt fühlen durch die sanftmütige, anschmiegsame, anpassungsbereite, unkomplizierte Schwester. Nur Liebe ist geblieben.
Es ist schwer, das Gefühl zu beschreiben. Ich möchte sagen, mir ist, als hätte ich ein Kind gefunden, das man mir aus der Wiege gestohlen hat.
Und es ist wie die biblische Geschichte von Josef und seinen Brüdern, schreibt sie an Chemio, nur dass es eben Mascha und ihre Schwester ist. Wie Josef war diese so lange fort und wurde für tot gehalten, und nun bestürmt Lea sie mit Josef-Fragen. Lebt mein Vater noch? Lebt Mutter noch? Lebt? So ging's der Reihe nach. Natürlich muss sie Mascha gleich ein Porträt von sich mitgeben und unterschreiben, damit sie es per Luftpost nach Israel schicken kann, als unabwendbarer Beweis. Sonst denkt meine Mutter, das sei wieder eine der Mascha-Fantasien, erfunden zu therapeutischen Zwecken gegen die Schwermut meiner Mutter. Aber nichts ist erfunden. Das ist die echte, lebendige Lea, die niemals tot gewesen ist, sondern auf der verborgenen Seite der Welt gelebt hat.